Die Zeit verändert für die Patienten, die durch Unfall oder Erkrankung unsanft aus dem gewohnten Leben gerissen worden sind, alles. Hören Sie als nächstes, wie Hirnpatienten mit verschiedenen Diagnosen ihr Schicksal meistern und ins Leben zurückkehren. Aus dem Leben geworfen. Schlaganfall, Unfall, Lähmung. Nach solchen Schicksalsschlägen muss man von vorn beginnen. Drei Beispiele aus der Rehabilitation. Von Klaus-Peter Müller.
Franziska Klatte, 19 Jahre alt. Schlank, agil, vital. Sie macht eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten in Wangen. Dorthin fährt sie auch am Morgen des 26. Januar. Sie weiß noch, wie sie aufstand und frühstückte. Dann fehlt ihr die Erinnerung. Auch von ihrem 20. Geburtstag, dem 30. Januar, weiß sie nichts. Sie wacht auf in einem Krankenhaus, spürt, dass ihre linke Seite gelähmt ist und erfährt, was ihr geschah. Sie hatte einen Autounfall, erlitt eine Beckenringfraktur und ein schweres Schädelhirntrauma. Ich war schuld. Auch der andere Autofahrer wurde verletzt. Langsam fand sie die Sprache wieder. Zwei Wochen nach dem Unfall begann die Frührehabilitation in den Kliniken Schmiede am Bodensee. Sprach-, Physio- und Ergotherapie standen auf dem Programm. Immer wieder musste sie mit ihrer geschwächten linken Hand gelbe und blaue Kugeln auf Stäbe stecken. Manchmal verlor sie die Geduld. Aber nach drei Wochen konnte sie sich wieder selbst waschen und anziehen. Nun ist die Lähmung vergangen. Nur wenn sie steht, geht oder am Ergometer trainiert, trägt sie noch einen Helm. Die Ärzte haben ihr im Akutkrankenhaus einen Teil des Schädelknochens entfernt, damit das geschwollene Gehirn Platz hat. Ein Teil des Schädels wurde herausgesägt, entnommen und in einer Knochenbank gekühlt gelagert, bis die Wunde geheilt war und der Knochen wieder eingesetzt werden konnte. Bald beginnt die ambulante Therapie. Dann kann sie wieder nach Hause. Sie brennt darauf, wieder zur Arbeit zu gehen. Aber mein Psychologe meint, ich dränge zu sehr nach vorn. Ich dürfe mich nicht überfordern. Auch Autofahren will sie wieder.
Nach dem Training mit einem neurologisch geschulten Fahrlehrer,
setzt der Arzt hinzu. Sie will keine Bedenken hören. Sie weiß, dass sie gesund wird. Sie ist voller Gottvertrauen. Das ganze Dorf hat für sie gebetet. Ende April. Die Kastanien blühen längst. Franziska Klatte ist wieder im Akutkrankenhaus in Ravensburg. Über ihr baumelt ein Bär im Nachthemd. Aufschrift: Es wird schon wieder. Am Nachtschrank wacht ein Schutzengel. Franziska Klatte lächelt, doch sie ist bedrückt. Komplikationen traten auf. Die Nähte an ihrem halbrasierten Kopf sind frisch, aber die Schädeldecke wurde noch nicht eingesetzt. Sie litt an einer Infektion. Sekret von abgestorbenem Gewebe trat aus. Niemand habe ihr zuvor gesagt, dass es einen Rückschlag geben könne. Wie ist sie nun zu behandeln? Muss die Infektion erst abklingen, bevor der Knochen wieder eingesetzt werden kann? Wäre es besser, einen künstlichen Knochen einzusetzen oder den eigenen? Die ganze Familie wird durch solche Fragen verunsichert. Die Eltern wechseln sich am Krankenbett ab, die Geschwister kommen regelmäßig, der Freund täglich. Eine Krankenschwester spürt die Not und findet die richtigen Worte. Sie habe es schon erlebt, dass Patienten vier- oder fünfmal operiert werden mussten, weil die Ungeduld der Kranken und der Ehrgeiz der Ärzte zu groß waren. Sie rate zum Warten. Endlich macht ihr jemand keine Hoffnung, die doch wieder enttäuscht wird. Der Eingriff kommt näher. Die Ärzte wollen zunächst der Infektion Herr werden, damit die Schädeldecke nicht abgestoßen wird. Ein OP-Termin wird angesetzt und doch wieder abgesetzt. Nach ein paar Tagen wird sie operiert. Die Ärzte hoffen, mit einer kleinen Öffnung auszukommen. Als sie wieder aufwacht, fragt sie die Nachtschwester, warum ein Gitter an ihrem Bett ist. Sie erfährt, dass sie einen Krampfanfall hatte.
Das war mein erster Rückschlag. In der Reha habe ich meinen Willen gehabt, da habe ich trainiert. Jetzt darf ich nicht laufen oder aufs Fahrrad. Jetzt kann ich nichts machen, außer zu warten.
Sie wird lange warten müssen. Die Ärzte müssen sicher sein, dass die Wunde gut verheilt und die Ursache des Krampfes ist zu klären. Sie muss sich auch noch andere Sorgen machen. Neben ihr liegen die Bücher für die Prüfungen. Sie will nicht zurückfallen und ein Jahr verlieren. Sie weiß, dass auch dieser Stress den Krampf ausgelöst haben könnte. 8, 12 Wochen warten liegt vor ihr, bis der Schädelknochen wieder eingesetzt werden kann. Im Oktober will sie geheilt sein. Dann wird ihr neues Auto ausgeliefert. Im Mai kommt sie wieder nach Hause. Trotz ihres Kahlkopfs und seiner Nähte scheut sie die Öffentlichkeit nicht. Nur zu Hause oder in einer Klinik eingesperrt zu sein, das hielte sie nicht aus. Die Leute schauen sie wegen ihrer Wunde an. Wenn der Blick zu lange an ihr haftet, schneidet sie eine Grimasse und befreit damit die Kinder aus ihrer Starre. Dann kehrt ihr Lächeln zurück. 4 Stunden am Tag arbeitet sie wieder. Am 10. Juni soll der Knochendeckel eingesetzt werden. Franziska Klatte hat Angst, ist angespannt und reizbar. Aber alles verläuft gut. Eines Tages ruft sie den Unfallgegner vom Januar an, fragt, ob sie sich nicht einmal treffen wollten. Aber der legt auf. Sie erschrickt. Dann ruft seine Mutter bei ihr an. Ihr Sohn habe nicht mit ihr sprechen können, denn erst vor wenigen Tagen habe er mit ansehen müssen, wie sein bester Freund bei einem Autounfall starb. Franziska schluckt und ist doch erleichtert. Sie mutet sich viel zu, will für den Beruf lernen, aber sie stößt an Grenzen.
Ich werde aggressiv, weil es gegen meinen Plan geht. Ich bin auch aggressiv gegen Leute, die gar nichts dafür können.
Auf die Lehrzeitverkürzung verzichtet sie. 3 Jahre investiert sie in die Berufsausbildung. Das verschafft die Erleichterung. Der Druck ist raus. Im Herbst geht es trotzdem wieder abwärts. Sie ist häufig müde, zieht sich zurück, klammert sich an ihren Freund, der zu ihr steht. Zum Ausgehen am Abend ist sie häufig zu müde. Früher hatte sie die Nächte durchgemacht. Im Freundeskreis, spürt sie, ist sie zwar dabei, aber sie gehört nicht mehr dazu. Ihre beste Freundin wirft ihr vor, sie ziele nur auf Mitleid. Die beiden gehen getrennte Wege. Das schmerzt sie. Sie hat es anderen nicht leicht gemacht.
Aber die Leute sehen nicht, wie es in mir aussieht.
Jetzt besucht sie wieder den Blockunterricht im Bildungszentrum der AOK bei Öhringen. Sie ist guter Dinge.
Ich bin wieder gesund.
Allerdings hat sich unter dem implantierten Knochendeckel Nervenwasser gebildet. Sie muss abwarten, bis sich das Wasser abbaut oder es wird eines Tages abgesaugt. Sie fährt wieder Auto. Sie hat sich vorgenommen, nicht mehr so stark an ihrem Freund zu klammern. Sie fürchtet, ihn einzuengen. Sie will wieder in den Fitnessclub gehen und Gitarre spielen lernen. Die Klarinette musste sie aufgeben. Als sie einmal einen Luftballon auf einem Kindergeburtstag aufblies, wurde ihr gleich schlecht. Heidemarie Klaus, 63 Jahre alt, ist ungeduldig. Sie raucht nicht, hat keine zu hohen Blutfettwerte, kein Übergewicht und treibt regelmäßig Sport. Jogging, Skaten, Tennis, Ski, Fahrradfahren. Und trotzdem das Herz stolpern. Am 11. März, als sie das Mittagessen kochte, sagte sie ihrem Mann:
»Mir wird schwindelig. Ich habe einen Schlaganfall.«
Ein Glas, das sie hatte greifen wollen, sah sie doppelt. Ihre Spontandiagnose stimmte. 14 Tage blieb sie im Akutkrankenhaus. Ende März kam sie nach Allensbach. Anfangs saß sie im Rollstuhl. Sie trainierte hart und konnte bald schon wieder die Füße voreinander setzen. Ein Bein sei schwer wie Blei. Aber darum läuft sie erst recht. Immer wieder rauf auf den Berg. Die rechte Hand ist noch etwas gelähmt.
»Ich schreibe wie ein Zweitklässler.«
Als ihr das zum ersten Mal bewusst wurde, warf sie den Stift vor Wut an die Wand. Im September will sie wieder in ihrem Blumenladen stehen. Sagt's und geht ein paar Schritte mit ihrem Arzt im Park. Heidemarie Klaus wird Ende Mai aus der Reha am Bodensee entlassen und steht schon bald wieder in ihrem Blumengeschäft. Sie nimmt ein paar Fahrstunden.
Autofahren will ich unbedingt wieder.
und sie steigt wieder aufs Fahrrad. Auch wenn ein Fuß noch gelähmt ist, läuft sie die 40 Stufen in ihrem Haus Trepp auf und Trepp ab.
»Mir geht alles zu langsam. Mein Mann hat darunter zu leiden, aber es geht schon.«
Es fällt ihr schwer, Hilfe anzunehmen. Schon 39 Jahre ist sie mit ihrem Mann verheiratet. Als sie nach Hause kommt, sagt er, »Jetzt warst du so lange für uns da. Jetzt sind wir für dich da.« Das will sie nicht akzeptieren.
»Mein Mann kann ja nicht mal kochen. Der sagt, wir gehen zum Daimler. Der hat eine gute Kantine.«
Heidemarie Klaus ist stolz. Darum zieht sie sich zurück. Sie will nicht, dass alle schauen, wenn sie auf die Straße geht. Denn die Spätfolgen der Lähmung erkennt man noch. Die Freunde, glaubt sie, ziehen sich zurück. Haben sie Berührungsängste wegen ihrer Krankheit, wo man sie doch so braucht?
»Die Worte Geduld und Zeit nehmen kann ich nicht mehr hören.«
Sonst hat sie sich nun mit der neuen Lage arrangiert. Die Freunde fehlen ihr noch immer. Der Verlust tut weh. Früher fuhr sie spontan mit dem Rad in die Stadt. Heute bleibt sie häufiger zu Hause. Ihr Leben konzentriert sich mehr auf die eigene Familie. Damals, als sie noch in Sachsen lebte, war sie noch stärker. Im Sozialismus ließ sie sich nicht einsperren. Bald kommt ihr nächstes Enkelkind. Willibald Slavicek, Anfang 40, steht mitten im Leben. Vor 20 Jahren gründete er mit zwei Freunden eine Werbeagentur in Schwaben, die erfolgreich läuft. Slavicek hatte sich in den letzten 10 Jahren keine 2 Wochen Urlaub am Stück gegönnt. Er belohnte sich mit einem alten Mercedes SL, mit einem Haus und immer mal wieder mit einem Porsche 911. Termine drückten, an Erschöpfung oder Krankheit war nicht zu denken. Auch von einer Grippe bemerkte er nichts. Aber dann war doch etwas anders. Er spürte ein Taubheitsgefühl in den Beinen, rief spät seinen Arzt an, der ihn Ende Oktober 2008 an einen Neurologen verwies. Ein halbes Jahr später, im März 2009, weiß Slavicek:
»Mein Arzt hatte richtig getippt.«
Slavicek kann wieder sprechen und seine Arme heben. Das Gesicht ist noch gelähmt, die Mimik versagt, die Hände sind schlaff. Trinken muss er mit Strohhalm. Den Becher kann er noch nicht an den Mund führen. Er leidet am Guillain-Barré-Syndrom. Nach einem Infekt verwechselt das Immunsystem wohl Teile der Viren mit Bestandteilen der Nervenbahnen und die Immunabwehr zerstört die Nervenscheiden. Auf der Station für Frührehabilitation am Bodensee geht es um medizinische Akutbehandlung und die Rückführung in die Selbstständigkeit. Ein Drittel der Patienten in der Abteilung leidet an den Folgen eines Schlaganfalls, ein Fünftel an einem Schädel-Hirntrauma. Es sind Patienten mit schwersten neurologischen Funktionsstörungen, etwa nach einem Zeckenbiss oder mangelnder Durchblutung des Gehirns nach Herzinfarkt. Sie leiden an Lähmungen, können nicht atmen oder schlucken. Sie werden beatmet oder liegen im Koma, leiden an Verwirrtheit oder sind orientierungslos.
»Die Krankheit überfällt einen sehr überraschend, beginnt mit Rückenschmerzen und führt zur Lähmung«, sagt Slavicek. »Bei mir ging's am Montag los und am Freitag war ich voll gelähmt.«
Er konnte noch sehen, hören und denken, aber er hatte kein Gefühl mehr. Ohne Intensivmedizin wäre er bei vollem Bewusstsein dem Erstickungstod immer näher gekommen. Er spürte nur noch Schmerzen.
»Die Nerven verlieren ihre Isolation. Es ist wie ein Kabelbrand im Inneren.«
Slavicek verlor das Gefühl für Raum und Zeit. Seine Träume waren langatmig, zogen sich über Tage hin. Er kämpfte darin gegen die Konkurrenz, um einen Auftrag, durchlebte Agentenfilme und Angstzustände. An das Krankenzimmer oder an Besucher kann er sich nicht mehr erinnern.
»Ich war gefangen in meinen Träumen.«
Ende November kam er nach Allensbach. An die ersten Wochen hat er keine Erinnerung. Erst Mitte Januar, mit der Verringerung der Medikation, bleiben erste Eindrücke haften, beginnt die Erinnerung aufzusteigen. Er vermisst seine Familie, seine Partnerin und die 2-jährige Tochter. Mitte März kann er wieder alleine essen. Das Sprechen fällt ihm leichter. Viele Erkrankte, die an GBS litten, werden wiederhergestellt.
Ich gehöre zu den 10% der Patienten mit der schwersten Schädigung. Es kann noch 2 bis 3 Jahre dauern.
Ob ihm der Wiedereinstieg ins normale Leben gelingt?
Irgendwie wird es schon laufen.
Hilfe kann er inzwischen annehmen. Früher konnte er das nicht. Er sei ruhiger geworden, aber auch unsicherer. Zu seiner Mutter, seiner Familie und einigen Freunden habe er lange nicht eine solche Nähe gespürt. Ende April geht es besser. Die Tochter sitzt bei Papa im Rollstuhl auf dem Schoß. Slavicek kann noch nicht alleine stehen. Hände und Gesicht sind noch gelähmt, aber die Fortschritte sind spürbar.
Vor 4 Wochen wurde die Magensonde gezogen und seit einer Woche nehme ich keine Medikamente mehr. Jetzt bin ich gespannt, wann ich den ersten Schritt machen kann. Vielleicht Ende 2010.
Bald will er alleine essen und an der Gruppentherapie teilnehmen können. Vorige Woche hatte er ein Erfolgserlebnis. In einer Stunde schaffte er es, 15 Kartoffelchips aus der Tüte zu nehmen und mit den Händen zum Mund zu führen. Jeweils eine Stunde Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie stehen auf seinem Programm. Mindestens 2 weitere Stunden trainiert er allein im Studio, am Ergometer oder am Stehtisch. Slavicek streckt und dehnt seine Arme, bewegt die Hände, damit er sich wieder selbst waschen oder eine Zeitung halten und umblättern kann. Slavicek arbeitet an seiner Gesichtsmuskulatur. Mit einem heißen Frottee-Tuch wird sie erwärmt, dann mit einem Eisstab stimuliert. Slavicek übt das Hochziehen der Augenbrauen, das Spitzen des Mundes, das Rümpfen der Nase und immer wieder das Lächeln, damit seine Mimik wieder sein Inneres offenbart. Wird er vollständig genesen? In seiner Werbeagentur wird er lange nicht präsent sein.
Das hat Folgen. Da mache ich mir keine Illusion.
Zu Abstrichen sei er bereit.
Den neuen 911er wünscht man sich als Student. Mir wird es nicht schwerfallen, darauf zu verzichten. Mein alter SL liegt mir ohnehin viel mehr.
Er freut sich auf den nächsten Besuch der Tochter und das tägliche Telefonat mit ihr. Stehen, laufen, Handbewegungen. Sein Kind hat ihm all das voraus. Willibald Slavicek hat sich körperlich weiter erholt. Im September kam er in eine ambulante Rehabilitation in Bietigheim, nahe seinem Wohnort Ludwigsburg. Er fährt wieder Auto, er kocht und kehrt zurück ins Leben. Restaurants, Reisen, Nachtleben.
Es geht alles, aber elegant ist es noch nicht. Ich bin noch mitten im Prozess und kenne dessen Ende nicht.
1 oder 2 Jahre wird er noch trainieren müssen.
Man macht alles wie zum ersten Mal. Trinken, küssen, genießen. Damals beim ersten Mal hat es einen glücklich gemacht. Und beim zweiten Mal ist es ähnlich.
Er hat Enttäuschungen zu verarbeiten. Menschen, mit denen er sich persönlich verbunden fühlte, wollten ihn aus dem Unternehmen drängen. Er musste gegen Dinge kämpfen, die er zuvor nicht einmal zu denken gewagt hätte.
Es ist nicht die Krankheit, die dich wegfegt, sagt Slavicek. Es sind die Enttäuschungen.
Die Freunde besuchten ihn einmal in Allensbach.
Du bist draußen, sagten sie ihm.
Auch ein anderes Zitat hat sich ihm eingebrannt.
Du sollst nicht zu viele Ansprüche an unsere Freundschaft stellen.
Es herrschte Schweigen über 8 Monate. Nun sprechen die Anwälte miteinander. Er will körperlich zurückkommen und mental offen bleiben. Er denkt an die bitterste Zeit.
Man hat keinen Körper mehr. Man muss allein damit klarkommen. Man wünscht sich, man kommt zurück und alle stehen mit Blumen da. Aber so ist es nicht. Doch es bringt nichts, wenn wir wegen der Krankheit und der Enttäuschungen kein Vertrauen mehr entwickeln können.
Für die Zukunft hat er sich vorgenommen, besser zu sein als zuvor.
Wenn man von dort, wo ich war, zurückkommt, dann kriegt man alles hin.